Du hörst den Rechtsstandpunkt-Podcast, den Podcast über das Erlebnis Unternehmensrecht. Hier geht es um Unternehmensrecht und Unternehmertum. Hallo und willkommen zum Rechtsstandpunkt-Podcast. Mein Name ist Rudi Schwarz, bei mir ist wieder Rechtsanwalt Magister Bernd Trabmeier. Hallo Bernd, wie geht's dir heute?
Danke Rudi, mir geht's heute ausgezeichnet.
Bernd, worum wird's in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts gehen?
Ja Rudi, es ist ja so, wir leben mitten in einer Zeit der Krisen. Vor kurzem war noch Corona-Krise, die hat sehr, sehr viele Unternehmer vor ganz gewaltige Herausforderungen gestellt und auch dazu geführt, dass sich viele Unternehmer auch tatsächlich neu erfinden mussten. Einige haben letztendlich die Krise auch gar nicht überlebt. In jedem Fall würde ich sagen, dass die Corona-Krise ein Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen war. Ich glaube nämlich nicht, dass die Corona-Krise selbst die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Disruptionen ausgelöst hat, die wir dann erlebt haben. Aber die Krise hat diese Umstände beschleunigt, eben wie ein Katalysator.
Und Corona ist ja noch gar nicht so richtig vorbei. Ja. Da schlittern wir schon oder leben wir schon mitten in der nächsten Krise. Genau. Da gibt es den Krieg in der Ukraine, als Folge davon die Energiekrise, ja, als Folge davon wiederum Inflation und Teuerung von über 10%.
Ja, und nicht zu vergessen die Lieferkettenproblematik, die ja eigentlich schon in der Corona-Krise aufgetreten ist. Also wir haben da auch gesehen, die globalisierte Wirtschaft mit dem grundsätzlich bewussten Verzicht auf Lagerhaltung und mit dieser Just-in-Time-Produktion, was an sich ja wirtschaftlich gesehen vernünftige Entscheidungen waren, die ist plötzlich extrem anfällig geworden, wenn eben in der Lieferkette irgendwo ein Problem auftaucht. Und das war halt durch Corona dann sofort sichtbar. Plötzlich waren dann die Waren und Rohstoffe entweder überhaupt nicht mehr verfügbar oder nicht in der gewünschten Menge oder eben nicht in der gewünschten Zeit, was letztendlich auch wieder ein Beitrag zur Teuerung war. Ja. Ja, aber eigentlich wollte ich ja heute in diesem Podcast, gar nicht in dieser Episode, über die Krise jammern.
Schließlich und endlich geht es ja um das Erlebnis Unternehmensrecht. Aber wie können wir bei dem Thema jetzt von einem Erlebnis, von einem Abenteuer reden?
Ja, schau, und genau deswegen trägt die Episode heute den Titel Erfolgreich durch die Krise. Der Titel spielt einerseits darauf an, dass du es als Unternehmer ja auch schaffen kannst, erfolgreich durch die Krise zu kommen. Andererseits, und das soll heute besonders hervorgehoben werden, geht es darum, wie du gerade durch, also wegen der Krise, erfolgreich sein kannst. Es ist nämlich so, Krisen sind an sich gute Zeiten, um Unternehmen zu gründen. Zu Beginn der Corona-Krise war das jetzt nicht so, da sind die Unternehmensgründungen zurückgegangen. Das ist eher ungewöhnlich, wenn man sich das im geschichtlichen Kontext anschaut, hat aber ein Corona-Spezifikum. Wir waren ja alle eingesperrt und es war so eine globale Schockstarre, wir dürfen überhaupt nichts mehr tun, wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Und das hat dann dazu geführt, dass so eine allgemein zu beobachtende Lähmung da war in der gesamten Gesellschaft und das war kein guter Nährboden für Unternehmensgründungen. Aber mittlerweile werden wieder so viele Unternehmen gegründet wie vor der Krise.
Du sagst, Krisen sind gute Zeiten, um Unternehmen zu gründen. Tatsächlich, wenn wir auf die Geschichte ein bisschen zurückschauen, sind ja sogar große Unternehmen in Krisen gegründet worden. Du hast sicher Beispiele für uns.
Ja, also da möchte ich ein bisschen weiter zurückgehen, weil die Jüngeren kennen eh alle unsere Hörer. Ich gehe jetzt ins Jahr 73 zurück, 1973, die erste Ölpreiskrise. Die hat für mehrere Jahre eine gewaltige Wirtschaftskrise ausgelöst. Kannst dich noch erinnern wahrscheinlich.
Ich kann mich erinnern. Das war Jahr 73, da hat die Organisation der arabischen erdölexportierenden Staaten beschlossen, die Ölfördermengen zu drosseln, so um 5%, glaube ich, war das. Ziel war, den Westen unter Druck zu setzen. Warum, weiß ich allerdings nicht mehr.
Ja, es war so, damals war der Yom Kippur-Krieg und der Westen hat Israel in dem Krieg unterstützt gegen die arabischen Staaten und das hat dann dazu geführt, dass die Organisation der arabischen erdölexportierenden Staaten den Westen da wirtschaftlich schaden wollte. Das hat auch funktioniert, also diese Drosselung der Ölfördermenge, die hat tatsächlich dazu geführt, dass der Ölpreis massiv angestiegen ist, war ja auch das Ziel letztendlich. Der Ölpreis, der war vorher bei rund 3 US-Dollar pro Barrel und ist bis zum Jahr 1975, also über 1,5 Jahre ungefähr, auf $12 gestiegen, also eine Vervierfachung des Ölpreises damals. Und die Wirtschaft hat massiv gelitten. Du musst dir vorstellen, die Wirtschaft war damals, so wie heute, massiv von Erdöl abhängig. Ich würde sagen, noch wesentlich mehr als heute vom Erdöl abhängig. Das hat dann dazu geführt, dass ganz viele Unternehmen überhaupt nicht mehr produzieren konnten oder massiv die Produktion drosseln mussten. Mitarbeiter wurden entlassen, massive Arbeitslosigkeit war die Folge. Also noch wesentlich mehr, als wir das heute erleben. Das ist heute ist gegen den Ölpreisschock aus 1973, das kann man gar nicht vergleichen. Mhm.
Unsere Mobilität war eingeschränkt. Ich kann mich an diesen autofreien Tag erinnern.
Genau.
Ich glaube, die ersten Tempolimits sind verhängt worden wegen dieser Ölkrise. War ein großer Einschnitt.
Die Energieferien sind wegen der Ölkrise gekommen, weil wir die Schulen nicht mehr heizen konnten im Winter. Ja, und jetzt stell dir vor, genau in dieser Zeit, Anfang des Jahres 1975, mitten in dieser Weltwirtschaftskrise, gibt es zwei Computernerds, die studieren in Harvard und gründen in New Mexico ein gemeinsames Unternehmen. Das sind also zwei Programmierer, könnte man so sagen. Mhm. Und die haben eine Software, eine Programmiersprache entwickelt für ein anderes Computerunternehmen und haben dafür immerhin $3,000 für dieses Programm bekommen.
Noch immerhin.
Ja, für zwei Studenten. Ja, später im Jahr 1975, im Herbst herum, haben sie dann gesagt, jetzt brauchen wir für unser Unternehmen auch einen Namen. Und der wurde dann auch tatsächlich in Amerika registriert. Und zwar unter dem Namen Microsoft. Mhm. Und die beiden Studenten waren der Paul Allen und der Bill Gates. Und wie wir wissen, ist Microsoft heute ein Unternehmen, das bei Computerbetriebssystemen und Office-Anwendungen Weltmarktführer ist. Sie haben über 200.000 Mitarbeiter. Also ein Riesenunternehmen mitten in der Wirtschaftskrise gegründet.
Tolles Beispiel. Wie war das vorher? Wie war das vor 1975? Auch da sind schon wirklich erfolgreiche Unternehmen in Krisenzeiten gegründet worden.
Ja, ja, Krisen hat es immer gegeben. Zum Beispiel eine ganz gewaltige Finanzkrise 1907, 1908. Und in der Zeit wurden solche Unternehmen gegründet wie UPS und General Motors in Amerika. Ja. Aber, und ich habe es ja auch gesagt, das ist nicht nur etwas, was man in der Vergangenheit gemacht hat, wo man sagt, naja, damals ist das vielleicht gegangen, aber heute nicht. Nein, nein, die jüngste Finanzkrise, die aus dem Jahr 2008, in der Zeit wurden zum Beispiel solche Unternehmen gegründet wie Airbnb, Uber oder Zalando.
Schau, schau. Hm. Warum fürchten wir uns dann derart vor Krisen?
Ja, schau dir mal das Wort Krise an, woher kommt das Wort? Also das Wort stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Meinung, Beurteilung oder Entscheidung. Das Interessante ist, dass das Wort dann ja ins Lateinische gekommen ist. Das lateinische Wort Krisis wurde dann erst im 16. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum dann auch verwendet, und zwar in der Medizin im Zusammenhang mit fieberhaften Erkrankungen. Nämlich hat dieses Wort Krisis den Zustand des Patienten beschrieben, wo er entweder innerhalb kürzester Zeit wieder fieberfrei wurde oder, wenn es nicht so gut gegangen ist, dann hat er die Krankheit nicht überlebt.
Es war so die Beschreibung, diese Zuspitzung des Zustandes mit der bevorstehenden Entscheidung, Leben oder Tod,
genau.
Genesung oder das war's.
Genau, so ist es. Ja.
Ganz allgemein gesagt, Krisen sind für uns Ereignisse, die einen Menschen oder auch ein Unternehmen also wirklich unmittelbar bedrohen.
Genau, es geht um eine effektive Bedrohung. Irgendein Ereignis, ein Äußeres tritt in mein Leben oder in das Leben meines Unternehmens und bedroht es. Und immer wenn so eine Bedrohung da ist, es kommt jetzt aus urgeschichtlichen Zeiten, dann reagiert sofort mein Reptiliengehirn. Also das Krokodil in mir erwacht aus dem unbewussten Schlaf und schreit, weg, wir müssen weg, wir müssen rennen, es ist eine Gefahr. Weil was immer da ist, es ist eine Bedrohung, das ist nicht gut, schau, dass du wegkommst, sonst sterben wir womöglich.
Jetzt wissen wir aber, der bewusste Verstand, der braucht immer viel länger als unser Unterbewusstsein, weil der bewusste Verstand, der möchte ja zuerst einmal dieses Ereignis bewerten, kategorisieren.
Ja, genau. Problem ist, bei der Krise, da höre ich ja meinen bewussten Verstand gar nicht mehr, weil ich schon die ganze Zeit renne wie ein Irrer auf den Befehl des Reptiliengehirns hin. Ja,
klar, aber da gibt es noch eine andere Strategie, wie Menschen mit Krisen umgehen können, nämlich dieser Todstellreflex, kennen wir ja auch von kleinen Kindern. Wenn Kinder so in ihrer Umgebung eine unangenehme Situation bemerken, die sie eigentlich gar nicht sehen wollen, die sie ausblenden wollen, dann halten sie sich ganz einfach die Augen zu, weil wenn ich das Problem nicht mehr sehe, dann ist es auch nicht mehr da.
Genau.
Voll Strauß-Politik, aus den Augen, aus dem Sinn.
Genau, aber wir Erwachsenen wissen ja, so funktioniert es nicht. Wir lachen da über die Kinder und tatsächlich benehmen wir uns dann aber in Krisen ganz genau so. Wir wissen aus der Krisenforschung aber heute, dass tatsächlich mehrere verschiedene Phasen in einer Krise durchlaufen werden. Die meisten Modelle gehen davon 4 Phasen aus. Die erste Phase ist also tatsächlich die Schockphase, also wirklich wie die kleinen Kinder, wir halten uns die Hände vor die Augen, 10 bis 3 und dann denken wir, ja, jetzt mache ich die Augen wieder auf und alles ist wieder so gut wie vorher.
Pech funktioniert nicht, ist nicht so.
Ja, ist genau nicht so. Und das merken wir dann auch. Und dann kommt die zweite Phase, das ist dann die Reaktionsphase. Jetzt wissen wir, okay, wir müssen irgendwie was tun, wir müssen reagieren, jetzt werden wir aktionistisch. Jetzt beginnt das Chaos. Und das konnten wir zum Beispiel in der Corona-Krise auch durchaus beobachten. Weil jetzt war die aktionistische Suche nach dem Schuldigen. Wer ist schuld an der Corona-Krise? Irgendwer hat das ja sicher verbrochen. Und wenn wir den ausfindig machen können, dann wird wieder alles gut.
Blöd, wenn wir niemanden Konkreten so wirklich als Schuldigen ausmachen können, denke ich.
Genau.
Da helfen dann wahrscheinlich diese allgemeinen Schuldzuweisungen, das sind die Regierenden, die dort, wer immer die auch sein mögen. Und wenn ich die schon nicht beseitigen kann, dann sollen sie doch bitte schön wenigstens dafür sorgen, dass meine Situation wieder angenehm wird, dass wieder so wird, wie es vorher war. Im Falle von Corona oder ähnlichen Krisen, so her mit den Hilfspaketen.
Genau, her mit den Hilfspaketen. Und genau diese Haltung, und dann haben tatsächlich ja auch die Regierungen weltweit eigentlich Hilfen ausgeschüttet. Und das hat dann, glaube ich, verhindert, dass wir als Gesellschaft in die dritte Phase der Krisenbewältigung gekommen sind. Das wäre nämlich die Phase der Bearbeitung. Das haben wir nicht erreicht, weil eben die Krise wurde gelöst durch diese staatlichen Hilfen. In dieser Phase der Bearbeitung müsste ich jetzt an sich hergehen und selbst schauen, wie kann ich die Krise für mich selbst lösen. Haben wir aber nicht gemacht, andere haben es für uns gelöst und das ist ja fein, die waren ja noch dazu eh die Schuldigen an der Krise.
Ja.
Und das hat dann auch einen Lerneffekt verhindert. Ja, normalerweise, wenn ich eine Krise habe, dann weiß ich, okay, das ist irgendwoher ausgelöst worden, ich beginne mit der Bearbeitung in der dritten Phase und schaue, was kann ich jetzt tun. Habe ich nicht gehabt bei Corona. Da gab es die großzügigen Hilfen und jetzt wurde sozusagen die Krise gelöst von außen. Und das Blöde ist, mitten in dieser von außen kommenden Lösung kommt die nächste Krise daher.
Ja, der Lerneffekt war der, finde einen Schuldigen, verurteile ihn moralisch dazu, es wieder gut zu machen und dann löst sich alles von selber auf.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch jetzt in der nächsten Krise passiert. Wir haben wieder gerufen nach Hilfspaketen, Energiekrise, Teuerungskrise. Wir haben wieder gerufen, wir brauchen staatliche Hilfen. Blöd nur, jetzt gab es keine staatlichen Hilfen. Jetzt hat es geheißen, jeder soll sich selbst helfen.
Aber es heißt ja oft auch, Krisen können eine Chance sein. Wir sollen sie als Chancen sehen. Was ist da dran?
Da schauen wir uns gern wieder mal an, was bedeutet eigentlich das Wort Chance? Wo kommt das Wort Chance her? Das ist ein französisches Wort, das ursprünglich aus dem Lateinischen kommt, vom Wort cadere. Das bedeutet fallen. Und das französische Wort Chance hat sich also auf das Fallen der Würfel beim Würfelspiel bezogen.
Okay.
Solange die Würfel noch fallen und nicht schon gefallen sind, also nicht schon die Würfel liegen und ich die Augenzahl sehe, kann man hoffen, das Spiel zu gewinnen. Dementsprechend bezeichnet die Chance auch diesen Zeitpunkt, diesen Zeitraum, wo die Würfel noch fallen und wo ich die Möglichkeit sehe, ich könnte gewinnen. Daraus hat sich dann später auch der Begriff Glücksfall abgeleitet und das Wort Chance hat dann die günstige Gelegenheit als Begriff bekommen.
Okay, spannend. Aber kann eine Krise für uns Unternehmer jetzt wirklich eine günstige Gelegenheit sein?
Ja, also ich behaupte ja. Erinnern wir uns einmal, die Krise selbst bedeutet als Wort eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, wie es nach dem Höhepunkt des Fiebers weitergeht. Und jetzt schauen wir uns einmal an Wirtschaftskrisen der letzten 100 Jahre. Ja, also allein Wikipedia listet seit 1929, der großen Weltwirtschaftskrise, 22 weitere Wirtschaftskrisen auf. Ja, und die Welt dreht sich immer noch.
und wird sich weiter drehen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass der Patient Wirtschaft auch nach dieser aktuellen Krise nicht tot sein wird. Auch nach dieser Krise wird das Fieber, davon können wir ausgehen, wieder sinken.
Ja, davon ist auszugehen. Aus meiner Sicht sind die Würfel noch nicht gefallen. Das heißt, wir haben noch die Chance. Mhm. Es ist noch der Zeitraum, wo die Würfel noch nicht liegen. Und im Unterschied zum Würfelspiel, wo es ja wirklich vom Glück abhängt, ob wir gewinnen oder nicht, haben wir es hier bei der Krise selbst in der Hand, ob wir daraus gewinnen können oder nicht. Das heißt, es geht darum, jetzt aktiv an seinem Unternehmen zu arbeiten. Natürlich kann man auch Unternehmen gründen und das wird ja auch getan. Und jeder, der das tut, der jetzt gründet, der aktiv am Unternehmen arbeitet, verbessert dadurch seine Position am Markt. Nämlich vor allem gegenüber der Konkurrenz, die das nicht tut, die noch immer in dieser Schockstarre lebt, die sich die Augen zuhält und darauf wartet, dass jemand anderer das Problem löst. Oder dann beginnen manche Unternehmen, Kosten zu reduzieren. Ja. Wo reduziert man denn die Kosten? Normalerweise dort, wo es nicht unmittelbar wehtut. Was ist das? Marketing. Man reduziert Marketingbudgets. Und dann reduziert man noch einmal Kosten dort, wo es am meisten bringt. Wo ist das? Personal.
Personal.
Ja, also es werden Mitarbeiter gekündigt. Naja, und diese beiden Reaktionen, nämlich auf der einen Seite das Marketingbudget kürzen, auf der anderen Seite im Personalbereich kürzen, das ist so ziemlich das Schlechteste, was man als Unternehmer tun kann. Vor allem in Kombination.
Aber das ist halt einfach so, wenn so das Reptiliengehirn das Kommando übernimmt.
Ja, genau. Und das ist auch das Problem, man sieht es nicht sofort. Kürze ich das Marketingbudget, dann kommt es mit Sicherheit dazu, dass ich irgendwann weniger Kunden habe. Und weniger Kunden sind weniger Aufträge. Das heißt, zeitverzögert natürlich, weil das wirkt erst irgendwann einmal. Genauso, wenn ich wieder ins Marketing einsteige, dann ist das auch zeitverzögert. Die Kürzung beim Personal wiederum führt dazu, dass ich die Aufträge nicht abarbeiten kann. Jetzt kürze ich das Marketingbudget, habe aber vielleicht noch Aufträge abzuarbeiten, kürze bei den Personalkosten, kann die Aufträge gar nicht mehr abarbeiten, bekomme dann aber in weiterer Folge wieder weniger Aufträge, weil ich das Marketing nicht mehr mache, habe dann wieder weniger Aufträge, kürze weiter das Personal, dann habe ich wieder weniger Personal, dann kürze ich wieder beim Marketing und die Spirale beginnt sich zu drehen. Wer in der Phase aber in Wirklichkeit schlau ist, der macht das Gegenteil. Und dann kann er die Krise nutzen, Marktanteile zu gewinnen. Also kann meiner Meinung nach die Krise Chance für Unternehmer sein und ist auch Chance für Unternehmer. Aber eben nur dann, wenn man es richtig macht.
Wie mache ich es richtig?
Indem ich am Unternehmen arbeite, indem ich die bestehenden Kundenbeziehungen pflege, neue Produkte entwickle, Marketing mache und vor allem in hervorragenden Kundenservice investiere. Dadurch kann ich mich von der Konkurrenz nicht nur abheben, ich kann auch direkt Kunden von der Konkurrenz gewinnen, die nämlich genau in der Krise aufhört, die Kundenbeziehungen zu pflegen.
Die positiven, die tröstlichen Worte in diesen Zeiten, wo eine Krise die andere jagt. Dankeschön, Bernd.
Gerne.
Damit sind wir am Ende dieser Episode unseres Rechtsstandpunkt-Podcastes. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du diesen Podcast regelmäßig hören möchtest, dann abonniere ihn ganz einfach auf der Webseite www.rechtsstandpunkt.at. Mein Name ist Rudi Schwarz. Bis zum nächsten Mal auf dem Rechtsstandpunkt-Podcast.